Hier ist Ramona Pauli, live von der 5. IAS in Kapstadt. Ich werde mit Professor Rockstroh darüber sprechen. Was gab es denn an Neuigkeiten zu Therapiestrategien hier in Kapstadt?
Also eine der wichtigsten Themen hier in Kapstadt ist sicherlich, wie können wir unsere HIV-Therapie noch weiter optimieren. Hier geht es vor allen Dingen darum, um Langzeitstrategien, also Patienten, die unter Nachweisgrenze sind, gibt es hier vielleicht alternative Wege, die wir gehen können, die natürlich immer auf die Richtung zielen, einmal Kostenreduktion, aber dann vor allen Dingen eben auch Langzeitverträglichkeit verbessern. Unter der steigenden Datenansammlung hinsichtlich NRTI und erhöhte kardiovaskuläre Risiko, bei Abacavir fragliche renale Toxizität, Knochendichteverlust, mögliche Assoziationen auch mit Tenofovir, bleiben Fragen hinsichtlich der Langzeitverträglichkeit dieser Kombination. Und deswegen werden auch weiterhin Monotherapien mit geboosteten Proteasomen untersucht. Nach den initialen Rückschlägen bei der Initialtherapie mit einem geboosteten Proteasomen, in dem Falle Lopinavir aus der französischen Monarch-Studie, war man ja etwas von dieser Strategie wieder abgekommen, obwohl auch in der OK-Studie, also der Maintenance-Studie, also Patienten, die supprimiert waren und dann auf geboostetes Caletra gewechselt, auf geboostet Lopinavir gewechselt wurden, sicher auch relativ vergleichbare Therapieerfolge wie bei den Patienten, die mit Triple-Therapie, also zwei Nukes und Caletra weiter behandelt wurden, gesehen wurden. Vor allen Dingen gab es keine Resistenzen und für Patienten, die dann doch wieder mit der Viruslast anstiegen, war ein Rückumsetzen auf die 2-NRTI plus geboostete PI-Therapie möglich. Hier sehen wir nun Daten von zwei großen randomisierten Studien, die erstmals der Weltöffentlichkeit vorgestellt werden. Das eine war die Monet-Studie, die von José Arribas aus Madrid vorgestellt wurde. Eine Untersuchung, in der 256 Patienten mit HIV-RNA unter 50 auf ihre gegenwärtige Therapie, ungefähr 43% auf dem NNRTI-basierten Regime, die anderen auf einem Proteasomer-basierten Regime, eben randomisiert wurden zu Darunavir 800-100, also auch in der einmal täglichen Dosierung, plus zwei Nukes oder Monotherapie mit 800 Milligramm Darunavir plus 100 Milligramm Ritonavir. Es war ein Non-Inferiority-Design und die Studienergebnisse zeigen in der Tat, dass Non-Inferiority erreicht werden konnte. Das heißt, der Anteil der Patienten, die weiter supprimiert bleiben, mit weit über 85% in beiden Armen war gleich. Das heißt, das gibt uns jetzt erstmal Hinweis, dass möglicherweise insbesondere mit dem sehr potenten Proteasomer Darunavir sich möglicherweise hier tatsächlich eine Erhaltungsstrategie ergibt, die eben auch eine Therapievereinfachung zulässt.
Und dann gab es ja noch eine zweite Studie zu dieser Strategie.
Es gab dann eine französische ANS-Studie, Monoir, die Christine Katlama vorgestellt hat. Ungefähr ähnliche Patientenzahl waren auch so 242 Patienten, die schon über 18 Monate auf einer HIV-Therapie waren. Einschlusskriterium hier war allerdings kleiner 400, nicht kleiner 50 Kopien. Und die Patienten wurden zunächst auf die zweimal tägliche Dosierung von Darunavir eingestellt und dann erfolgte eine Randomisierung zu 2 Nux plus Darunavir, Ritonavir oder Darunavir, Ritonavir Monotherapie. Und hier zeigte sich in der Per-Protokoll-Analyse, dass eigentlich nahezu 100% unter Nachweisgrenze blieben. In der Tent-to-Treat gab es etwas mehr Patienten in der 2 Nux plus Darunavir-Arm, die unter Nachweisgrenze waren, aber das Konvergenzintervall war so im Bereich zwischen 11 und 2. Also bei einer, ich glaube, vor festgesetzten Cut-off von 12 wäre das dann gerade noch statistisch signifikant. Das heißt, die Studie bestätigt im Grunde genommen auch die anderen Ergebnisse. Sie sagt, dass möglicherweise eine Dauertherapie mit geboostetem Darunavir allein eine Möglichkeit ist. Und vor allen Dingen, was man immer sagen muss, ist, keine der Patienten, die eine messbare Virusreplikation hatten, ist letztendlich mit einer Darunavir-spezifischen Mutation hervorgegangen. Das heißt, man kann ja dann immer auch wieder zurückgehen. Ich glaube, die Frage im Feld, die viele sich stellen, ist, reicht das denn aus als Neuroschutz? Denn es gab in der französischen Studie auch Patienten mit neurologischen Komplikationen im Monotherapiearm. Das wirft natürlich immer so die Frage auf, haben wir da ausreichende Schutzmaßnahmen? Und Scott Letendre, der hier auch in mehreren Symposien gesprochen hat über neurokognitive Disorders, hat zumindest da gesagt, dass er von Darunavir durchaus eine gewisse Penetration ins ZNS, was seinen Daten erwarten würde. sodass da zumindest ein gewisser Schutz sein müsste. Aber ich glaube, hier brauchen wir sicherlich auch noch mehr Daten. Aber ich glaube, nachdem wir uns alle so ein bisschen innerlich von der Monotherapie verabschiedet hatten, ist das doch jetzt doch nochmal ein ganz neuer Ausblick.
Die Studien wurden ja mit Darunavir durchgeführt. Sind es auch auf andere Protease-Hämmer übertragbar?
Also ich würde sagen, zumindest die OK-Daten von Jose Arribas mit Gebus und Bepinavir haben ja eigentlich fast dasselbe gezeigt. Auch da war das ja ein ganz anderes Ansprechen wie bei der Mono-Initialtherapie. Also ich glaube, das muss man sagen, dass das auch eine Möglichkeit ist. Aber ich glaube, wir müssen es auch klar machen, wir haben ja auch in Deutschland die Studie aus Hannover gehabt mit einer reinen Epitherapie, weil die ist auch eine Initialtherapie, das hat auch nicht funktioniert. Aber ich glaube, wir müssen also einmal unterscheiden zwischen Initialtherapie und Maintenance-Strategie. Und dann, glaube ich, kann man nicht per se sagen, dass es für jeden Protease immer gleich ist. Und sicherlich ist Darunavir, was ja als besonders potent rübergekommen ist, spielt ja sicherlich wahrscheinlich nochmal eine eigene Rolle.
Für welche Patienten in der Praxis jetzt wäre diese Strategie interessant?
Ich glaube, das ist einmal natürlich für Patienten, die einfach Schwierigkeiten mit ihren Nukleosid-Analoge haben. Also sagen wir mal, weil eine per se schon Einschränkung der GFR vorliegt, weil erhöhtes kardiovaskuläres Risiko da ist oder weil einfach Toxizitäten unter den Nukes entstanden ist, wo man eigentlich ungern einen Nuke noch in dem Regime halten möchte. Für solche Patienten bietet sich das natürlich an. Und dann denke ich natürlich auch an unsere wunderbare deutsche Hepatitis-Studie, die hier auch von Herrn Vogel vorgestellt wurde, die ja untersucht hat, den Therapieerfolg von Piglet, Metaforin und Ribavirin bei Patienten mit einer Hartindikation, die dann randomisiert wurden zu Nuke-freier oder Nuke-haltiger Hart. Und da war das in der Tat so, dass die Patienten, die eine Nuke-freie Hart hatten, tendenziell etwas besser abgeschnitten haben, was vielleicht einen gewissen Sinn macht, weil ACT macht Anemin verstärkt mit der Ribavirin-Interaktion, DDI und DFT sind ja kontraindiziert wegen dem erhöhten Risiko für Laktatazidose, Pankreatitis und so weiter. Abacavir hat es ja auch Diskussionen gegeben über mögliche Interaktionen, weil beides Guanosin-Analoga sind, Ribavirin und Abacavir. Sodass wir eigentlich ja letztendlich sehr wenig Möglichkeiten haben, Nukleosid-Analoga noch zu kombinieren in dieser Therapie. Und offensichtlich scheint dieses weniger an Medikament, weniger an Interaktionen durchaus auch mit einer besseren Verträglichkeit von Interferon und Ribavirin einherzugehen, was möglicherweise dieses ganz gute Abschneiden der PEC-Interferon-Ribavirin-Therapie erklärt. Und immerhin auch interessant in der Studie, dass 50% der Patienten dauerhaft ausgeheilt sind mit einer Co-Infektion. Es gab eine Kontrollgruppe von mononfizierten Patienten, wo ebenfalls 50% ausgeheilt haben. Das heißt, das Therapieansprechen ist bei co-infizierten Patienten mittlerweile eigentlich so gut wie bei Leuten mit einer HCV-Monoinfektion.
Vielen Dank, Professor Rockstroh.
Dankeschön.